Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es geht darum, die Eingabe zu überprüfen, aber es geht auch darum, darüber nachzudenken, wie ein Angriff in meiner Anwendung auftauchen könnte.
So beschrieb Adam Fischer, Entwicklungschef beim IT-Sicherheitsunternehmen Salt Security, vor wenigen Tagen die drängendste Aufgabe von Softwareentwicklern. Das machte er auf einer Veranstaltung der amerikanischen Information Systems Security Association, auf der es in erster Linie um die Sicherheit von Programmierschnittstellen ging. Und dabei wurde auch über Sicherheitslücken diskutiert, wie sie von Herstellern von Überwachungssoftware oder Geheimdiensten ausgenutzt werden. Peter Welchering, als Sie diesen Bericht über diese Fachdiskussion vorbereiteten, da platzte dann gestern die doch ziemlich dringend anmutende Warnmeldung von Apple herein, wo es gleich um zwei schwerwiegende Sicherheitslücken im Betriebssystem iOS für mobile Geräte geht. Gehören eigentlich diese beiden Sachen, diese Fachkonferenz, die Sie vorbereitet haben, und diese Sicherheitslücken zusammen, also das grundsätzliche Problem von Schnittstellensicherheit und die aktuellen Vorfälle bei Apple?
Ja, das gehört in der Tat zusammen, und als Apple diese Warnmeldung rausgegeben hat, da fühlte ich mich wirklich erinnert an die Diskussionen auf dieser Konferenz, denn die Struktur der Sicherheitslücken, die ist vergleichbar. Bei den beiden Sicherheitslücken von Apple, da handelt es sich ja um strukturell vergleichbare Schwachstellen, wie sie von israelischen Softwarehersteller NSO etwa für die Schnüffelsoftware Pegasus verwendet werden. Und darüber konnte ich mich dann nach der Schnittstellenkonferenz auch noch mit israelischen Sicherheitsexperten austauschen, und da hatte Apple diese Sicherheitslücken noch überhaupt gar nicht bekannt gegeben.
Aber reden wir erstmal über diese aktuellen Sicherheitslücken, die Apple, wie gesagt, gestern bekannt gegeben hat und die die Fachwelt auch ein bisschen aufgeschreckt haben, weil das doch ungewöhnlicher Vorgang ist. Die müssen Sie uns ein bisschen erklären.
Also die erste Schwachstelle, die hat ein Sicherheitsforscher in der WebKit-Software von Apple gefunden. Die WebKit-Software, die sorgt dafür, dass Inhalte von Webseiten eben im Browser dargestellt werden. Und zwar nicht nur in Safari, sondern auch in anderen Browsern. Und bei iPhones und iPads, da nutzen alle installierten Browser eben diese WebKit-Software. Und ist auf einer Webseite jetzt Schadsoftware hinterlegt, Schadcode, so lässt diese Sicherheitslücke in der WebKit-Software den Schadcode in das System. So kann dann beispielsweise Spionagesoftware installiert werden, die sämtliche auf dem Gerät gespeicherte Daten ausliest oder an einen Sammelserver anschließend schickt oder sogar Ransomware, mit der die Daten des Geräts dann verschlüsselt werden. Ransomware kann auch auf diese Weise auf das Smartphone, aufs Tablet oder auf den Computer gelangen. Die Schwachstelle der WebKit-Software hat die sicherheitsamtliche Bezeichnung CVE 2022, also fürs Jahr, und dann die laufende Nummer 32893 erhalten. Daraus kann man eins schon mal sehen, nämlich, dass diese Sicherheitslücke vor der zweiten von Apple bekannt gegebenen Schwachstelle schon entdeckt wurde, denn die hat die laufende Nummer 32894, also eins dahinter. Und die zweite, das ist eine Sicherheitslücke, die wurde im Betriebssystemkern gefunden. Auch über diese Schwachstelle kann ein System übernommen werden. Also strukturell gesehen sind solche Sicherheitslücken gar nicht so selten, und vor allen Dingen, sie nehmen zu.
Ja, und sie gab es auch schon vor den Apple-Sicherheitslücken, oder?
Die gab es auch schon vor den Apple-Sicherheitslücken. Darüber habe ich auch mit einem israelischen Sicherheitsforscher vor einigen Tagen einen Fall aus seinem Labor besprechen können. Der fand nämlich in einem WebKit, wohlgemerkt nicht das von Apple, also war ein anderes WebKit, eine Schnittstelle, über die Inhalte von Webservern so an den Browser weitergereicht werden, dass er sofort die nötige Softwareroutine fürs Anschauen öffnet. Und dabei durften alle Datentypen weitergeleitet werden. Und so kommt Schadsoftware auf den Rechner, also ein strukturelles Problem. Und da fühlte ich mich natürlich gestern an genau dieses Gespräch sehr erinnert, als Apple die beiden Sicherheitslücken bekannt gegeben hat. Mhm.
Woran liegt dieses strukturelle Problem?
Das hat mit unserer Art zu tun, wie wir Software erstellen inzwischen. Softwareanwendungen werden zunehmend aus einzelnen Modulen zusammengesetzt. Da wird also nicht mehr von Grund auf eine neue Anwendung in einer Hochsprache und von vorne bis hinten durchprogrammiert, sondern da gibt es eine Aufgabenstruktur. Das muss die App erledigen. Und dann wird geschaut, welche Module gibt es denn für die einzelnen Aufgaben. Und diese Module, die werden dann zusammengesetzt. Das ein oder andere Modul wird dann dazu noch programmiert, wenn es nötig ist, aber im Wesentlichen arbeitet man mit vorhandenen Modulen. Und schon ist die Anwendung dann in sehr, sehr kurzer Zeit fertig. Das hat den Prozess sehr beschleunigt. Das Problem dabei aber, die einzelnen Module, die tauschen ihre Daten über Programmierschnittstellen, sogenannte APIs, aus. Im Langtext Application Programming Interfaces. Und nun werden diese Programmierschnittstellen mit den Modulen einfach übernommen. Also die werden wie Bauklötzchen zusammengesetzt. Allerdings diese Bauklötzchen, die haben Fenster. Und über diese Fenster werden Daten ausgetauscht und kein Mensch kümmert sich mehr um die Fenster in den Bauklötzchen. Welche Daten, also über welche Schnittstellen laufen, ob und wie dieser Datenaustausch abgesichert ist, das wissen die Entwickler dieser Anwendungen dann häufig gar nicht mehr. Und deshalb sind APIs zu einem Risiko geworden. Über APIs finden nämlich immer mehr Angriffe auf Softwaresysteme statt. Und diese Angriffe, die sind deshalb so erfolgreich, weil diese APIs nicht auf dem Radar der Entwickler sind. Denn die werden ja einfach übernommen.
Also das Sicherheitsrisiko, das davon ausgeht, das hat die amerikanische Information Systems Security Association veranlasst, eine Veranstaltung zu eben dieser API-Sicherheit zu organisieren. Und da gab es dann spannende, aber auch teilweise beunruhigende Ergebnisse, und das nicht nur im Hinblick auf Smartphones und Tablets, sondern auch in Bezug auf Software in wirklich kritischen Infrastrukturen.
From your Smart TV.
Ob Smart TV, Streamingbox oder Kühlschrank, alles läuft jetzt auf API-basierten Anwendungen. Sie entwickeln ihre Anwendungen zwar für ein Betriebssystem, sie kann aber auf allen digitalen Plattformen laufen, die verfügbar sind. APIs stecken also in allem, was wir so nutzen. Und das bedeutet, dass dadurch die Angriffsfläche jetzt viel breiter ist und wir viel mehr zu schützen haben.
So much more to protect.
Erläutert Adam Fischer, der Entwicklungsdirektor beim Sicherheitsspezialisten Salt. Er hat sich mit seinem Team genauer angeschaut, wie in der modernen Softwareentwicklung Programmmodule eingesetzt werden. Das erschreckende Ergebnis seiner Analyse: Die Module werden zwar auf ihre Funktionalität für die Anwendung geprüft, in die sie integriert werden sollen, aber Sicherheitsüberprüfungen finden nur in Ausnahmefällen statt. Und das betrifft eben auch die Programmierschnittstellen. Niemand schaut sich an, wie die aufgebaut sind, ob es Sicherheitsmechanismen gibt, welche Daten über diese Schnittstellen laufen und ob oder wie diese geprüft werden. Und Programmierschnittstellen in den Modulen werden in der Regel bei Softwareprojekten nicht dokumentiert.
Ich habe herausgefunden, dass zwei Gefahren drohen, wenn Sie APIs nicht dokumentieren. Sie haben keine Ahnung, wie viele APIs in Ihrer Softwareumgebung ausgeführt werden. Und Sie wissen nicht, auf welche sensiblen Daten zugegriffen wird, welche davon verfügbar gemacht werden.
Die Folgen können gefährlich sein. So fanden Sicherheitsspezialistinnen und Spezialisten in einem Laborversuch heraus, dass über eine Schnittstelle Daten über den Füllstand eines Gasspeichers weitergeleitet wurden. Über diese Schnittstelle konnte im Labor Schadsoftware in die Leitstandsoftware des Gasspeichers eingeschleust werden. Denn für den Datenaustausch über die Schnittstelle waren alle möglichen Daten zugelassen. Nicht nur Dezimalwerte mit dem Füllstand, sondern auch beliebige Befehlsfolgen, um die Leitstandsoftware zu manipulieren. Dieser Fehler wurde beseitigt. Die Leitstandsoftware erhielt ein Sicherheitsupdate. Adam Fischer ist überzeugt, dass solche Sicherheitsrisiken millionenfach in Softwareanwendungen schlummern.
Im Jahr 2022 werden APIs zum häufigsten Angriffsvektor. Interessanterweise entwickelte sich dieser Trend schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Es wird also schnell klar, dass wir hier einen Ansatz brauchen, der unsere APIs schützen kann.
And protect our APIs.
Dafür hat die amerikanische Information Systems Security Association ein 3-Punkte-Programm entwickelt, erklärt Betty Burke vom Sicherheitsverband.
First, API documentation.
Erstens benötigen wir eine klare Dokumentation von Programmierschnittstellen. Sie müssen identifiziert und katalogisiert werden. So können wir besser erkennen, wie Softwaresysteme über Programmierschnittstellen angegriffen werden. Zweitens ist ein Laufzeitschutz erforderlich. Er soll verhindern, dass Angreifer an sensible Daten kommen und die Programmierschnittstellen vor Missbrauch schützen. Und drittens sind API-zentrierte Sicherheitsoperationen notwendig, damit Angriffe auf die Programmierschnittstellen abgewehrt werden können. Für diese API-zentrierten Sicherheitsoperationen stehen bereits gut einsetzbare Werkzeuge und Sicherheitsprogramme zur Verfügung. Doch die meisten Nutzer von modulartig entwickelten Softwareanwendungen setzen diese Werkzeuge nicht ein, weil sie von den Sicherheitsrisiken der Programmierschnittstellen gar nichts wissen. Das ist ein Problem. Deshalb fordern immer mehr Sicherheitsfachleute, modulartig zusammengesetzte Software zu kennzeichnen und die Hersteller zu verpflichten, entsprechende Dokumentationen der verwendeten Programmierschnittstellen bereitzustellen. Softwarehersteller wenden da natürlich ein, dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen.
Nun, die Kostenfrage, die poppt natürlich bei solchen Diskussionen immer auf. Weiß man denn da schon, mit welchen Kostensteigerungen durch zusätzliche Absicherung modulartig entwickelter Software zu rechnen ist, Peter?
Das ist dummerweise immer vom Einzelfall abhängig. Also nicht in jedem Fall sind doch alle drei Punkte, die die amerikanische Information Systems Security Association da als Sicherheitsmaßnahme vorgeschlagen hat, zwingend. Bei einer abgeschotteten Software, etwa zur Lichtregulierung, da reicht es völlig aus zu wissen, welche APIs eingesetzt sind. Doch wenn diese Software dann wiederum, sagen wir mal, Schnittstellen hat zur Leitwarte für Smartphone, dann wird's aufwendiger. Und dann etwa ist eine Laufzeitanalyse notwendig, bei der kontrolliert wird, welche Daten über welche APIs laufen und ob dabei dann auch wirklich alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
Sind denn diese Sicherheitsregeln schon implementiert?
Ja, das ist ein weiteres Problem und übrigens ein weiterer Kostenaspekt. Denn in den meisten Fällen sind die eben noch nicht implementiert und das nachzuholen kostet einfach Geld. Und je vernetzter die Systeme sind, umso teurer wird das. Ich habe mir von einem Smart-Home-Anwendungsentwickler mal erklären lassen, wie aufwendig das für die Gebäudeüberwachung und die Gebäudeverwaltung bei einem Energieversorger wäre, die auch noch Schnittstellen zum Leitstand hat, über das beispielsweise dann ein Kraftwerk gesteuert wird. Da kommen schnell 200 bis 300 Millionen APIs zusammen, die überprüft werden müssen, denen dann auch Sicherheitsregeln implementiert werden müssen. Und das ist dann kostenmäßig natürlich schon eine Hausnummer.
Wie werden denn solche Sicherheitsregeln eingebaut, implementiert?
In der Regel wird dafür eine eigene Routine geschrieben. Da gibt es zum Beispiel die schon erwähnte Schnittstelle, über die die Füllmenge eines Gasspeichers übertragen wird. Da muss dann eine Routine her, die nur die Übertragung von Füllwerten erlaubt. Also alle anderen Daten müssen abgewiesen werden. Und sowas dann nachträglich, zu patchen, das wird dann eben teuer.
Sind denn Fälle bekannt geworden, bei denen erfolgreich über APIs Softwaresysteme wirklich angegriffen wurden?
Ja, einige. Und dabei handelt es sich teilweise um Angriffe, die man bisher unter einer anderen Kategorie eingeordnet hat. Also Ransomware-Angriffe zum Beispiel. Da wird immer der Angriffsvektor Phishing vermutet, aber auch Ransomware wurde schon in einigen Fällen nach erfolgreichen Schnittstellenangriffen auf ein System aufgespielt. Das ist für den Angreifer aufwendiger als so eine Phishing-Attacke, aber zurzeit eben auch viel erfolgreicher, weil eben dieser Angriffsvektor API bei den meisten gar nicht auf dem Radar ist.
Über Baukastenmentalität bei der Softwareentwicklung und die Sicherheitsrisiken, die damit verbunden sind, berichtete Peter Welchering.